Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
So it's time to make hacking a threat again.
Das ist Jeremy Hammond. Er spricht auf dem Camp des Chaos Computer Club im vergangenen Sommer und ich bin im Publikum. Er will Hacking wieder zur Bedrohung machen, ruft er, und alle klatschen. Auf der Leinwand hinter ihm ist ein Typ mit Anonymous-Maske zu sehen, so ein weißes Grinsegesicht mit schmalen Augen. Hinter ihm ein brennendes Auto, Bilder einer Straßenschlacht. Hacking als Bedrohung? Ich frage mich, ob es das nicht schon lange ist.
It's time to draw a line in the sand. And time for hackers to develop some class consciousness.
Das ist Hack and Leak. Teil 1. Die Bewegung formiert sich. Ich bin Eva Wolfangel. Hammond ist ein Hacktivist der ersten Stunde. Und er wirbt für Hack and Leak. Das bedeutet, Daten zu erbeuten und zu veröffentlichen, um politisch Einfluss zu nehmen. Hacking wird politisch. Darum geht es in der ersten Folge von Hack and Leak. Was verändert sich hier gerade und wie mächtig ist diese wachsende Bewegung? Für diese erste Folge habe ich mit einer Forscherin und mit zwei Hackern gesprochen. Und in Teil 2 treffe ich unter anderem eine vom FBI gesuchte Hackerin, beleuchte eine Operation des russischen Geheimdienstes und frage mich, wohin das alles führt. Was macht das mit der Gesellschaft?
It's time for hackers to develop some class consciousness. You know,
Hammond hackt aus politischen Gründen. Er spricht sogar von Klassenbewusstsein. Vor 2 Jahren ist er aus einem Gefängnis in den USA entlassen worden. Er ist links und Antifaschist, sagt er. Eine Linie müsse gezogen werden, ruft er ins Publikum auf diesem Camp im Nirgendwo nördlich von Berlin. Und was er damit wohl meint, ist eine Grenze zwischen guten und bösen Hackern. Die Szene sei zu geduldig gewesen mit denen, die sich dafür entschieden hätten, für Unternehmen oder Behörden zu arbeiten. Die Linie zwischen Gut und Böse, die er ziehen möchte, ist eine andere als die, die ich kenne. Und ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich habe viel über Hackerinnen und Hacker recherchiert in den vergangenen Jahren. Und in meiner Welt standen auf der Seite der Bösen bisher kriminelle Angreifer und staatliche Spione. Und auf der Seite der Guten sogenannte White Hats, also ethische Hackerinnen und Hacker, die Sicherheitslücken suchen und die dafür sorgen, dass sie geschlossen werden. Aber Hammond sagt, White Hats stehen auf der falschen Seite. Sie hätten sich für ihren eigenen Geldbeutel entschieden, statt für die gute Sache.
All this Panopticon surveillance stuff would only be made possible by those developers who had chose the paycheck over principle.
Aber es gibt noch eine dritte Kategorie: Hacktivisten. Die nutzen Sicherheitslücken aus und machen damit Politik. Manche legen Webseiten zum Beispiel der iranischen Regierung lahm. Andere verfolgen Rechtsradikale durchs Netz und sammeln Informationen. Und manche haben es sich zur Aufgabe gemacht, Informationen zu leaken. Sie stellen das, was sie online erbeutet haben, einfach offen ins Netz. Oder sie spielen eine Journalistin hinzu wie mir, weil sie etwas verändern wollen. Sie wollen auf Missstände aufmerksam machen. Dass es diese dritte Option auch gibt, sei vielen Hackerinnen und Hackern lange nicht klar gewesen, sagt mir Gabriella Coleman. Sie forscht in Harvard über Hacktivismus.
It wasn't completely obvious to hackers who were breaking into systems that you could sort of get information that was incriminating and then publish it publicly, get it to journalists for sort of public interest reporting.
Auch Coleman spricht auf dem Camp. Jeremy Hammond ist gewissermaßen ihr Forschungsobjekt, denn er war einer der Ersten, die das erkannt hätten, sagt sie. Nämlich, dass Hacker politisch Einfluss gewinnen, wenn sie gehackte Daten auch veröffentlichen. Damit sei er ein Pionier. Er habe Hack and Leak tatsächlich zusammengebracht. Der andere Teil der Geschichte ist allerdings, dass auch entgegengesetzte politische Kräfte ungefähr gleichzeitig auf dieselbe Idee kamen. Das war 2009. Damals hackten Klimawandelleugner ein Forschungsinstitut in Großbritannien. Sie wollten Zweifel streuen an der Wissenschaftlichkeit vom Klimawandel.
I'm not going to talk about it. It didn't seem to inspire copycats. The second one was given to WikiLeaks and was signed anti-fascist hackers and it was against.
Das habe aber keine Nachahmer gefunden, sagt Coleman auf der Bühne des Camps. Deshalb spreche sie lieber über den zweiten Hack and Leak von 2009. Das sei ein antifaschistischer gewesen, gegen den Holocaust-Leugner David Irving.
And eventually we learned that it was Jeremy Hammond who did it. And this is again one of the first bona fide hacks and leaks.
Hack-Nazi-Website.
Das war wieder Hammond. Hack-Nazi-Webseiten, ruft er rein in Cormans Vortrag. Er trägt eine lila Basecap, auf der Fortnite steht. Er wippt zum Vortrag und reckt ab und zu eine Faust. Die Jahre im Knast scheinen ihn nur entschlossener gemacht zu haben. Mit den Nazi-Webseiten hat bei ihm alles angefangen. Der Holocaust-Leugner David Irving musste damals alle seine Auftritte absagen, weil Hammond und andere seine E-Mails gehackt und alle Auftritte veröffentlicht hatten. Auch die Namen der Teilnehmer fielen den Hacktivisten in die Hände. Jeremy Hammond wurde schließlich im Herbst 2012 verhaftet, nachdem er einen amerikanischen Think Tank gehackt und Millionen E-Mail-Adressen veröffentlicht hatte. 2013 wurde er zu 10 Jahren Haft verurteilt. Seit 3 Jahren ist er auf Bewährung frei. Und er fordert das Publikum auf, es ihm gleich zu tun und Nazis digital zu jagen.
We need to know who these Nazis are in our neighborhoods. We need to know their connections, whether they are also police officers or work in security themselves.
Wir müssen wissen, wer in unserer Nachbarschaft diese Nazis sind. Wir müssen ihre Netzwerke aufdecken. Sind sie auch Polizisten? Arbeiten sie für Sicherheitsdienste?
Generally, and also it works. You know what I mean?
Hack and Leak ist als Untergrundbewegung aus der Hacking-Szene gestartet. In den 2010er Jahren erklärten einige Hacktivisten den White Hats den Krieg. Denn sie fanden es falsch, für Unternehmen zu arbeiten. Eine Zeit lang hat es einen Fuck-FBI-Friday gegeben. Jeden Freitag sollten Behörden gehackt werden. Zu dieser Gruppe gehörte auch Jeremy Hammond. Aber es war nicht nur für Hackerinnen und Hacker nicht eindeutig, dass man mit Leaks auch Politik machen kann, sagt mir Gabriella Coleman später im Interview. Anfang der 2000er seien 2 sehr große Datensätze mit E-Mails veröffentlicht worden. Einmal von einer Firma für digitale Wahlsysteme, Diebold, und einmal vom Energiekonzern Enron.
And when these emails were published, it was almost impossible.
Doch dann sei es gar nicht so einfach gewesen, Journalisten zu überzeugen, diesen Datenschatz auch zu nutzen.
Ein Grund dafür, warum Journalisten sich nicht damit beschäftigen wollten, ist einfach, dass es damals in den USA viel weniger Tech-Journalisten gab.
Es ist nämlich nicht einfach, mit einem E-Mail-Leak zu arbeiten. Man hat eine riesige Menge an Daten und vieles davon ist völlig irrelevant. Man sucht quasi die Stecknadel im Heuhaufen.
You didn't quite have the platforms that you have today.
Es gab damals auch keine Plattformen wie WikiLeaks oder DDoS Secrets, die das Material hosten. Manchmal helfen sie ja Journalisten sogar dabei, das Material zu sichten.
Sort of signal what's there and, you know, provide some triaging.
Parallel zu den Fuck FBI Fridays sei Anonymous entstanden, erklärt Coleman. Und damit wurde Hack and Leak richtig bekannt. Doch dann gab es viele Verhaftungen und es sei unklar gewesen, ob es überhaupt weitergeht. Viele hätten sich einschüchtern lassen. Aber jetzt wächst eine neue Bewegung heran, sagt Coleman. Ausgerechnet in Deutschland und Europa beobachtet sie besonders erfolgreiche Hack-and-Leak-Aktivitäten.
In other places, let's say like Germany, you did have.
In Deutschland zum Beispiel gab es Hacker, die sich sehr, sehr stark antifaschistisch engagierten, was sehr wichtig für die frühe Geschichte des Hack-and-Leak war. Zudem haben deutsche Hackerinnen und Hacker, anders als US-amerikanische, schon lange eine zivilgesellschaftliche Orientierung. Das war sehr hilfreich, um Formen des digitalen Aktivismus zwischen der Hacker-Community und verschiedenen Interessengruppen zu entwickeln.
Warum dieser Unterschied zwischen den USA und Deutschland?
Capitalism. The US is a place, I don't know, really truly, it really is.
Warum? Das ist Kapitalismus. In den Vereinigten Staaten wird der Kapitalismus so gefeiert und er ist so unreguliert, dass ich den Wunsch nach immer mehr Kapital sogar verstehen kann, weil es kaum Sicherheitsnetze gibt. Wer es finanziell kann, verschafft sich sein eigenes Sicherheitsnetz.
Those who make it financially provide their own safety net.
Okay, in den USA geht es ums Überleben. Und hier haben wir den Luxus, uns um Politik zu kümmern? Ich frage Coleman, ob deutsche oder europäische Hackerinnen und Hacker politischer sind als US-amerikanische.
There are a lot of apolitical hackers as well, but they're not necessarily driven to make bank.
Es gibt auch viele unpolitische Hacker, aber die sind nicht unbedingt darauf aus, Geld zu verdienen. Gleichzeitig gibt es viele Menschen im Technikbereich, von denen sich einige als Hacker bezeichnen und andere nicht, die sowohl in technologischer als auch in finanzieller Hinsicht groß herauskommen wollen. Und auch in den USA gibt es natürlich Hacktivistinnen und Aktivisten für digitale Rechte. Aber wenn man eine Art Pro-Kopf-Rechnung machen würde, wäre ihre Zahl einfach sehr, sehr klein.
But if you did a sort of per capita accounting, it would just be so small. It would be tiny, right? It's just, it's a very big country.
Und es gibt noch eine Schieflage, sagt Coleman. Es gäbe nicht nur anteilig weniger Hacktivismus in den USA, sondern es würden auch besonders wenige amerikanische Ziele von außen angegriffen, weil die Verfolgung dort gnadenlos sei. Hacktivisten würden über den Globus verfolgt und es gäbe kaum ein Land, das nicht in die USA ausliefert. Das Drama um Julian Assange illustriert das eindrücklich. Er wurde Jahrzehnte verfolgt und konnte seine Auslieferung in die USA nur verhindern, indem er Zugeständnisse machte.
Der Whistleblower hatte 2010 eine Reihe von geheimen Dokumenten veröffentlicht, die mögliche
Kriegsverbrechen des US-Militärs. Zuletzt saß Assange 5 Jahre lang in diesem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Ihm drohte die Auslieferung in die USA. Die US-Regierung warf dem Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks Spionage und Geheimnisverrat vor. Sie hatte 2010 unter anderem dieses Video veröffentlicht, das zeigt, wie US-Soldaten im Irak auf Zivilisten schießen.
Nach dem Camp habe ich angefangen, nach diesen antifaschistischen Hacktivisten zu suchen, von denen es laut Coleman in Deutschland so viele geben soll. Aber wer sind sie? Genau genommen will ich natürlich nicht wissen, wer sie sind. Schließlich habe ich das von Jeremy Hammond und Gabriella Coleman gelernt. Diese Aktivitäten sind auch in Deutschland illegal. Oder gerade in Deutschland. Es gibt den sogenannten Hacker-Paragraphen, der auch immer wieder sogar die wohlmeinenden Whiteheads trifft. Denn dieser Paragraph spricht sehr allgemein davon, dass sich niemand Zugang zu Daten verschaffen dürfe, die nicht für ihn bestimmt sind.
Im Augenblick ist es eben so, dass ich auch mit einem Bein im Knast stehe, weil ich eben Daten sammle und verarbeite, die ich nicht haben soll und nicht haben darf, juristisch gesehen. Und das hat auch seine Gründe. Es ist halt nicht vorgesehen, dass der Verfassungsschutz ein nutzloser Haufen ist in unserer Rechtsordnung.
Das ist Gunther. In Wirklichkeit heißt er anders und er klingt auch anders. Gunther ist Antifaschist und er hat diesem Interview zugestimmt unter einer Bedingung. Er muss anonym bleiben. Hier spricht jemand anderes für ihn. Und ich darf nichts Persönliches über ihn verraten.
Meinetwegen mein Geschlecht. Und dass ich habe einen großen Arier-Nachweis. Mein Stammbaum ist hunderte Jahre lang zurückverfolgbar in alle Richtungen. Und ist also so, dass ich nicht persönlich betroffen bin. Also ich bin nicht schwul, ich bin nicht behindert. Ich bin eigentlich jemand, dem das egal sein könnte.
Gunther arbeitet verdeckt und allein. Er nennt sich eine autonome Zelle. Das macht er aus Sicherheitsgründen. Gunther macht genau das, was Hammond auf der Bühne fordert. Er sammelt Informationen und Daten von Rechtsradikalen.
Jeder bringt die Fähigkeiten ein, die er hat. Und ich kann halbwegs programmieren. Und ich habe halt durch einfache Teilnahme an Social Media und dem Leben allgemein gesehen, dass sich Nazis im Netz sehr, sehr wohl fühlen.
Gunther hat damit angefangen, kleine Programme zu schreiben, mit denen er das Internet und soziale Netzwerke systematisch nach rechten Inhalten durchsucht. Er habe gesehen, wie wenig Behörden davon finden und ihm sei klar gewesen, dass das so schwer nicht sein kann.
Die Behörden sind heillos unterstafft und überfordert. Die großen Plattformen müssen ja Berichte machen. Und wenn man da sieht, dass das irgendwie zweistellige Zahlen von Meldungen von Behörden sind, dann frage ich mich, was die den ganzen Tag tun. Weil man muss wirklich nur Heil Hitler in die Suchmaske einer beliebigen Social-Media-Seite eingeben, um hunderte Hits zu finden. Jetzt nicht mehr. Bei einigen kümmere ich mich drum.
Kümmern heißt erstmal, er meldet seine Funde bei verschiedenen offiziellen Stellen und hofft, dass diese aktiv werden. Selbst anzeigen möchte er die Rechtsradikalen nicht, denn das würde bedeuten, dass sie auch seinen Namen bekommen. Gunther versucht außerdem, wie Jeremy Hammond, möglichst viele Daten über Nazis zu sammeln, ihre wahren Namen zu recherchieren und herauszubekommen, wer die Drahtzieher sind. Damit agiert er in einer rechtlichen Grauzone. Er entwickelt zwar keine Viren oder Trojaner, aber dank seiner Programmierfähigkeiten findet er die Lücken, um an Daten zu kommen, die viel über einzelne Rädelsführer verraten.
Der Verfassungsschutz ist komplett nutzlos. Und das heißt, es müssen andere Leute diese Arbeit machen, für die der Verfassungsschutz eigentlich gedacht ist. Zumindest offiziell. Und dementsprechend ist es eben so, dass man dafür sorgen muss, dass Faschistsein, das Rechtsextremistsein, das Menschenfeindsein soziale Kosten hat.
Soziale Kosten, das bedeutet, Gunther schwärzt aktive Neonazis an, zum Beispiel bei ihrem Arbeitgeber. Oder er informiert linke lokale Gruppen an deren Ort und hilft, die rechten Aktivitäten öffentlich zu machen.
Es muss eben so sein, dass die meisten sich denken, ja, ich finde den AHA ganz toll, aber ich halte lieber die Fresse. Weil sonst verliere ich meinen Job, meine Frau verlässt mich, meine Kinder hassen mich und in der Arbeit guckt mich keiner an, wenn ich dann noch eine habe. Von einigen Influencern weiß ich, wo die arbeiten, wie die heißen, wie die aussehen. Und sollten die aktiver werden oder ich eine Möglichkeit sehen, durch eine Veröffentlichung ihnen das Handwerk zu legen, dann würde ich damit auch in weitere Kreise gehen.
Kürzlich hat er eine rechte Gruppe aus Dortmund entdeckt, die auf Facebook sehr aktiv ist. Dabei entstehen Daten, mit denen er arbeiten kann und die er mit anderen Daten verknüpfen kann. Dadurch erfährt er mehr über die Rechten, als die es sich vermutlich träumen lassen.
Da habe ich mir dann halt so einen sozialen Graphen gebaut. Und wenn die irgendwo auftauchen, dann baue ich noch eine Datenbank auf mit Gesichtserkennung. Das heißt, wenn auf irgendeinem Demo-Foto irgendein Depp auftaucht, dann habe ich höchstwahrscheinlich eine Möglichkeit, den zu identifizieren, ohne dass ich mich wirklich daran erinnere, was sein Gesicht ist. Und je nachdem, wie das dann ausschaut, kann man dann Leute informieren, damit das denen hilft. Das sind so die Sachen, die ich überwiegend mache. Eben sammeln, katalogisieren und wenn irgendwas Interessantes dabei rausfällt, das verbreiten.
Gunthers Ziel ist es also erstens, durch Hacking und Leaking die Scharfmacher, also überzeugte Nazis, so einzuschüchtern, dass sie irgendwann ruhig sind. Diese selbst könne er nicht ändern, sagt er. Aber er kann dafür sorgen, dass sie ihre Botschaften nicht mehr verbreiten. Und zweitens will er eine öffentliche Stimmung schaffen, die klar macht, dass Rechtsradikale Konsequenzen befürchten müssen.
Es wurde eine Studie vorgestellt, die eben zeigt, dass dieser Hass im Netz genau den Chilling-Effekt hat, den er haben soll und eben politische Gegner zum Schweigen bringt. Und das funktioniert eben in beide Richtungen. Beim einen Mal halte ich es für gerechtfertigt, beim anderen eben nicht.
Gunther definiert sich nicht als Hacker, sagt er, sondern als Hacktivist. Der Unterschied? Beim Hacking sei das Hacken an sich das Ziel, die Durchdringung des Systems nämlich. Für ihn hingegen sei es nur Mittel zum Zweck, um seine politischen Ziele zu verfolgen. Er findet also kreative Wege, um Computersysteme, Tools und Programme möglicherweise anders zu nutzen als gedacht und oft auch anders als erlaubt. Hauptsache, er gelangt an die Daten.
Aber um jetzt auf die Leaks nochmal zurückzukommen, ja, die haben Einfluss, die haben Stärke. Und es macht Sinn, Menschen der öffentlichen Bewertung zuzuführen, die sich offensichtlich gegen Menschen wenden.
Das sei übrigens eine Herausforderung gewesen zu Beginn der Hack-and-Leak-Bewegung, sagt Coleman. Die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, die Daten auch zu nutzen. Vor allem für Medienhäuser sei das damals neu gewesen und insbesondere deren Anwälte waren skeptisch.
Yeah, I mean, you know, it's...
Es ist immer ein bisschen schwierig, mit gestohlenen Dokumenten zu arbeiten. Das zeigt sich auch in der Geschichte der Bewegung in den USA. Die Washington Post wollte 1971 einen Artikel auf Basis gestohlener FBI-Dokumente veröffentlichen. Und fast wäre es nicht dazu gekommen, weil die Anwälte der Washington Post davon abgeraten haben.
Hacking sei schließlich illegal. Und außerdem verursache es einen massiven Kollateralschaden, wenn dabei die Daten Unbeteiligter veröffentlicht werden. Journalisten könnten sich mitschuldig machen.
Then if journalists are using this material, are they supporting that practice of having some people be part of that collateral damage?
Wir Journalistinnen haben eine riesige Verantwortung, wenn wir mit solchen Leaks arbeiten. Denn in diesen Leaks sind teilweise persönlichste Daten unbeteiligter Menschen. Das wird mir klar, als ich mit einem Leak arbeite. Der No-Fly-List der USA, mit der US-Behörden versuchen, sich vor Terroristen zu schützen und die tausende Daten unbescholtener Menschen enthält. Davon berichte ich in der zweiten Folge. Und es kommt noch eine Dimension hinzu, die den gesellschaftlichen Umgang mit solchen Leaks erschwert. Die Interessen derer, die Daten leaken.
And they might be trying to achieve something.
Steckt ein Ziel dahinter? Und hilfst du als Journalistin dabei, dass sie es erreichen? Nehmen wir den Fall des Hack and Leak von 2016 gegen die US-Demokraten.
Hack and Leak against the Democratic National Convention.
Did Russia really hack the Democratic National Committee emails in the hopes it would help Donald Trump?
Anything's possible.
As she stepped out of the spotlight, WikiLeaks released another batch of emails.
A new batch, and the Clinton campaign knows this could be a problem for them every day until Election Day.
Der Hack der US-Demokraten war die größte Hack-and-Leak-Operation der Geschichte und eine der düstersten. 2016 ist der Welt klar geworden, wie mächtig diese Aktionsform ist und wie gefährlich sie sein kann, denn damals hat der russische Geheimdienst den Wahlkampf in den USA beeinflusst und die ganze öffentliche Debatte.
Wir wissen heute, dass die Russen damit versucht haben, Verwirrung zu stiften. Deshalb gab es viele Diskussionen darüber, ob man dieses Material verwenden sollte. Damit gehen also viele ethische Fragen einher. Aber generell bin ich der Meinung, dass es sich bei Leaks um eine ergiebige Quelle für die Berichterstattung handelt. Und ich denke, das Wichtigste und Schwierigste ist, mehr Aufmerksamkeit für dieses Material zu bekommen.
Gerade startet ein neues Kapitel. Das Feld derer, die Daten erbeuten und leaken, wird unübersichtlicher. Vor allem kommen viele hinzu, deren Agenda nicht mehr so viel mit Demokratie zu tun hat.
You know, if you look at the history of Hack and Leak, it really starts with the anti-fascists exposing Nazis.
Wenn man sich die Geschichte von Hack and Leak anschaut, fängt sie eigentlich mit den Antifaschisten an, die Nazis entlarven, und weitet sich dann zu einer Art Whistleblowing-Taktik. Und jetzt sind plötzlich auch Staaten mit von der Partie, die sich schon immer gegenseitig gehackt und Daten entwendet haben, nur bisher nicht öffentlich. Und Ransomware-Gruppen, die Daten ihrer Opfer veröffentlichen, wenn diese ihre Forderungen nicht erfüllen.
And then ransomware-groups as well have decided that they're gonna often release emails and other material if the people they're going after don't meet their demands.
Aber was, wenn sich in den Daten der Ransomware-Gruppen spannende Geschichten verbergen? Sind sie dann nicht trotzdem relevant für die Öffentlichkeit und sollten wir sie nutzen? Eine einfache Antwort hat auch Coleman nicht für mich. Und sie warnt, es werde immer schwieriger, die Quelle von Leaks zu identifizieren. Zählt künftig nur noch das Ziel der Recherche und nicht die Quelle der Daten? Und was kann dabei schiefgehen? Und
es hatte wirklich keinen Impact.
Hacking ist ein wichtiges Instrument geworden, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Mit dabei die Hacktivistin Maya Crimeau. Sie wird vom FBI gesucht.
Ich meine, es ist schwierig, einen nicht einschüchtern zu lassen davon, dass der Geheimdienst eines der mächtigsten Staaten irgendwie gegen einen vorgeht.
Das war Hack and Leak Teil 1. Die Bewegung formiert sich. Gesprochen haben Inka Löwendorf und Maximilian Held. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wicker. Redaktion Christiane Knoll. Und ich bin Eva Wolfangel. Eine Produktion von Deutschlandfunk 2024.